Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und wir sind jetzt in Folge 55 unseres kleinen Sportpodcasts angekommen und es ist mal wieder ein Highlight, denn ich habe wieder jemanden in der Leitung, auf dem ich mich wahnsinnig gefreut habe, wo ich wirklich mich auch immer wieder frage, wie schaffe ich es bloß, so eine Leute zum Gespräch zu bewegen, aber die Leute, die sind irgendwie alle viel lockerer drauf, als man manchmal denken mag. Heute ist jemand da, der hat eine Reportage vor, ungefähr 2-3 Wochen gemacht, die heißt Umdenken im Milliardengeschäft Fußball, endet mit einem Fragezeichen, deswegen geht die Stimme hoch, da beschäftigt sich einer mit dem Thema Corona, die Bundesliga, der Restart und man kennt ihn von Fußball-Länderspielen, von Olympischen Spielen, vom aktuellen Sportstudio, ganz früher auch bei Sport Extra in der ARD und ihr werdet es schon längst erraten haben, wer hier jetzt mit mir in der Leitung ist. Hallo, Thomas Waag.
Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Prima.
Mega unkompliziert. Also 2-3 Nachrichten und schon hatten wir den Termin. Also tausend Dank erstmal schon mal.
Hey, ist doch normal so. Oder alles andere wäre Quatsch.
Och ja, also ich meine, du könntest dir Allüren gönnen. Also was du schon sozusagen kommentiert hast, bei welchen Veranstaltungen du bist. Und ich meine, du kennst ja auch wahnsinnig viele Leute. Es gibt andere Leute, glaube ich, die verlieren da schon mal den Boden unter den Füßen.
Ja, aber Allüren waren nie mein Ding, schon in der Kindheit nicht. Ich bin ja auch mit einem relativ bekannten Vater aufgewachsen. Und das war es nie gewesen. Für mich war relativ früh klar, also verbiegen lässt du dich von diesem ganzen Scheinbusiness nicht. Du bleibst, wie du bist und damit fährst du am besten. Und ich glaube, ich habe irgendwie recht behalten.
Und davon profitiere ich jetzt. Wahnsinn. Aber dann legen wir doch gleich mal los. Also du kommst aus Viersen, bist 1957 geboren. Viersen liegt in, wer nicht mit Geografie so das so hat, das liegt in Nordrhein-Westfalen, in der Nähe zur niederländischen Grenze. Soweit alles richtig?
Völlig richtig. Okay. Ganz präzise könntest du jetzt noch sagen, Kleinstadt vor den Toren von Mönchengladbach.
Oha. Dann könnte man ja schon fast darüber reden, was so deine fußballerische Färbung sein könnte. Darfst du darüber reden?
Ich bin immer bereit, darüber zu reden. Also da habe ich überhaupt keine Probleme. Ich weiß, dass viele andere jetzt wieder ankommen werden aus der Liga und sagen, ja klar, du kommentierst immer gegen uns, weil du aus Mönchengladbach bist. Also ich war in der Kindheit bei allen Gladbacher Meisterschaften dabei. Ich durfte sogar mal mit hoch auf den Doppeldeckerbus, mit dem die durch Mönchengladbach früher gefahren sind, um ihre Meisterschaften zu feiern. Mit Günter Netzer, mit Berti Vogts, mit Jupp Heynckes und Herbert Wimmer und Hacki Laum, wie die alle hießen. Großartige Zeit, aber man kann ja auch ein bisschen mehrgleisig fahren im Leben. Als späterer Verein ist Eintracht Frankfurt dazu gekommen. Das hat viel mit meinem Sohn zu tun. Ja, das ist die Mannschaft, die hier in meiner Nähe spielt. Und ich habe es irgendjemandem mal erklärt. Gladbach ist meine große Liebe, Frankfurt ist meine Hure.
Oh, damit haben wir sozusagen jetzt schon mal die Temperatur dieses Podcasts festgelegt. Finde ich ganz toll. Wie bist du das erste Mal mit Fußball überhaupt in Berührung gekommen? Also jetzt mal noch nicht Bundesliga, sondern tatsächlich, weil es auch gerade sehr aktuell ist, weil Profifußball gegen Amateurfußball gestellt wird. Und Arne Zeigler hat es ja gesagt, er guckt sich sogar Kinder an, die Fußball spielen und bleibt stehen und schaut sich das an, weil er dieses Spiel so liebt. Was war so für dich der erste Brennpunkt, wo du dann stehen geblieben bist?
Klar, wenn du selbst gespielt hast als Junge auf dem Dorfplatz, dann bist du schon angefixt. Stehen geblieben bin ich ja auch bei unterklassigen Vereinen. Das war früher immer mein Ding. Ist ja klar, ich bin in der Zeit groß geworden, da hast du nicht viel Taschengeld gehabt. Du konntest jetzt nicht einfach nach Offenbach fahren, um die Kickers zu sehen oder nach Frankfurt. Das sind die Vereine in meiner Nähe. Du musstest dann schon gucken, wo du mit deinem Geld hinkommst. Und bei den unterklassigen Vereinen musste kein Eintritt bezahlt werden. Und so war ich beim SV Erbach im Rhein. Ich war bei der Spielvereinigung Eltville in Niederwallow war ich gewesen. Da bin ich stehen geblieben und oft auch hängen geblieben. Und ich finde, das war ziemlich gut so.
Also wenn ich das jetzt raushöre, du bist 57 in Nordrhein-Westfalen geboren, aber wahrscheinlich qua durch die Arbeit deines Vaters, Oskar Wag, bist du dann in der Nähe von Mainz dann groß geworden.
Richtig, wir sind mit, da war ich glaube ich fünf, sind wir nach Mainz gezogen, haben 2-3 Jahre in Mainz gewohnt und sind dann in eine Gegend gezogen, in der ich heute noch bin, nach allen möglichen Umzügen über Hamburg, Bremen und so weiter. Das ist der Rheingau, ist eine Gegend zwischen Wiesbaden und Rüdesheim. Du nix, du kennst das.
Ich bin Weinverkäufer.
Ach, guck an, ja, dann weißt du genau Bescheid, ja. Also hier wächst ein sehr, sehr guter Riesling und das ist eine Gegend, wenn du einmal hier wohnst, hier ziehst du nicht mehr weg, weil andere Leute kommen hierher, um Urlaub zu machen und ich habe das Privileg, hier zu wohnen, was sich gerade in diesen Zeiten als unglaublicher Vorteil erweist.
Das glaube ich. Also letztes Mal war ich im Rheingau in Martinstal bei Eltville. Und mitten im Winter und selbst im Winter mit meterhohem Schnee hat diese ganze Gegend so einen unfassbaren Reiz und der Rhein war so eingetaucht in einen Nebel. Also wirklich malerisch, wunderschön. Und wie gesagt, du sagst es, der Riesling ist sensationell.
Aber weißt du, wie die herausragende Weinlage in Martinstal heißt?
Oh, Backe. Sag es mir.
Das ist die Wildsau.
Schön. Ja, Weinbergsnamen haben tolle Namen in Deutschland, aber leider sind wir noch nicht bei Plattsport, dem Wein-Podcast. Wir müssen jetzt noch ein bisschen über den Fußball reden. Spannende Sachen hast du erlebt. Und apropos erleben, wann hast du es erstmal vom Fußball so richtig von dem Profifußball Notiz genommen? Also zur Gründung der Bundesliga wirst du ja nicht wirklich dich richtig erinnern können oder an das, was vorher passiert ist. Ich tippe mal wahrscheinlich so, da warst du 7, 8 und dann hast du von der Bundesliga mitbekommen. Was sind so die Erinnerungen an diese ganz, ganz frühe Zeit der Bundesliga?
Die ganz frühen Erinnerungen jetzt nur an die Bundesliga, die sind nicht sonderlich gut, weil ich erinnere mich, dass mein Vater irgendwann abends nach Hause kam und sagte, gib mir mal dein Tonbandgerät. Weißt du noch, was ein altes Tonbandgerät ist? Da hat man so 2 dicke Spulen aufgelegt, ja. Und er hatte eine Kopie des Beweises für den Bundesliga-Skandal dabei. Er hat das Band dabei gehabt, dass dieser Südfrüchtehändler aus Offenbach, Horst Gregorio Canellas, du nix, du kennst das.
Ja, klar.
Viele Jüngere kennen das überhaupt nicht. Er hat eine Kopie von diesem Band dabei gehabt und hat mir das abends vorgespielt und hat mir dann erklärt, dass dieses Geschäft wie ein bisschen dafür geschaffen ist, anfällig zu sein für Bestechungsversuche. Und genauso ist es dann gekommen und dann kam ja eine ganz bittere Zeit im Profifußball. Leere Stadien, unmoderne Stadien, die überhaupt nicht einladend waren. Und dieses Business damals schon drohte ziemlich den Bach runterzugehen, hat sich dann in den 70ern durch die Weltmeisterschaft, die wir nach Deutschland gezogen haben, 1974, nochmal erholt. Aber das war schon eine sehr bittere Zeit damals.
Das ist jetzt gerade, ich bin gerade total geflasht durch diese Info, dass du als junger People, sagt man hier in Berlin, da sitzt und dieses Tonbandgerät hörst. Jetzt ganz spontan gefragt, siehst du da irgendwelche Parallelitäten zwischen damals und jetzt?
Ich glaube, dass wir heute, spätestens nach den Wettskandalen, ganz gute Regulative eingebaut haben. Es gibt verschiedene Instanzen, die höllisch aufpassen, dass sich das nicht wiederholt, obwohl wir alle wissen, du kannst es nicht ganz ausschließen. Bestechlichkeit im Fußball heute halte ich zumindest in unserer Bundesliga für ziemlich unwahrscheinlich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin eher so ein Reporter, der immer misstrauisch ist, manchmal auch vielleicht ein bisschen zu kritisch an die ganze Branche rangeht. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, in dem Bereich dürfte es einigermaßen sauber sein.
Und wie steht es um die Verdorbenheit des Fußballs im Allgemeinen? Weil gerade jetzt wird ja auch darüber geredet, dass im Fußball alles getan wird, also da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber gerade jetzt mit diesem Bundesliga-Skandal mit Kickers Offenbach, mit Arminia Bielefeld, Hertha BSC, Schalke waren so viele involviert in diese ganze Geschichte. Also der Fußball so als Glanzprodukt, den hat es ja nie so richtig gegeben, oder?
Wenn man einigermaßen kritisch dran geht, dann hat es den wirklich nicht gegeben, wie du sagst. Es gibt natürlich immer Leute, die gerne bereit sind, über sowas hinwegzuschauen. Das ist eine jüngere Generation, zu der sehr viele Mädchen gehören, für die Fußball einfach Pop ist, weniger Sport. Das sehe ich in den Stadien. Immer der Anteil an Mädchen, ich habe da überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil, das ist eine coole Sache, aber der Anteil an Mädchen und jungen Frauen wird immer größer, weil das sind so deren Coverboys, die Fußballspieler. Und da geht es weniger um den Sport. Aber ich nehme es halt noch ein bisschen ernster. Und ich habe nach wie vor eine etwas differenzierte und kritischere Einstellung dazu.
Dann lass uns jetzt mal auf deinen Beruf kommen. Also du bist, du hast einiges studiert und bist am Ende beim Sportjournalismus dann auch irgendwie hängen geblieben. Dein Vater war bis 96 fürs ZDF tätig. Inwiefern hat sein Leben mit dem Sport und dem Sportjournalismus auch dich, also man hat jetzt eine Episode gehört mit dem Wettskandal damals, mit dem Bestechungsskandal, aber wie hat dich das sozusagen geprägt, was dein Vater gemacht hat?
Das ist immer relativ leicht zu erklären, finde ich. Der hat mich oft mitgenommen ins Stadion. Wir haben darüber geredet. Er hat mir viele Dinge erklärt. Ich konnte ihn beobachten bei seiner Arbeit. Das ist schon mal so ein Basic, auf dem du aufbauen kannst. Dann kam irgendwann eine Phase während des Studiums, als ich gemerkt habe, hey, du hast überhaupt keine Perspektiven, wenn du Lehrer werden willst. Du musst dir jetzt mal irgendwas anderes überlegen. Ich bin zu einer Computerfirma nach Frankfurt, die dann leider nach 2 Jahren pleite gemacht hat. Und jetzt war ich gezwungen, irgendetwas zu machen. Und dadurch, dass ich über meinen Vater schon einen guten Zugang hatte zum ZDF, weil ich habe da als Laufbursche nebenbei gearbeitet, wusste ich in der Theorie genau, wie dieser Job funktioniert. Ich musste nur irgendwann zeigen, dass ich es in der Praxis auch umsetzen kann. Und ich habe Gott sei Dank die Chance gekriegt, das in kleineren NIFs, wie wir sagen, also kleinen Nachrichtenfilmchen, schon mal anzudeuten. Und so ging das Ganze los. Und dann war relativ früh für mich klar, das ist dein Ding.
Warst du, und ich überspringe jetzt mal eine Frage, warst du, weil das gerade so gut passt, warst du durch die Gegenwart deines Vaters frei von übertriebenen Ehrgeiz, also quasi es ihm zeigen zu müssen oder zu können?
Ja, ich glaube schon. Klar hat man als Sohn dann immer so ein bisschen den Impetus, es dem Alten zu zeigen. Das war schon irgendwie ein Ziel, aber sag mal, die Freundschaft zu ihm, die war immer stärker als jeglicher Konkurrenzgedanke. Ich bin dann auch einen ganz anderen Weg gegangen. Ich habe mir irgendwann gedacht, du kannst hier nicht beim ZDF bleiben als junger Mann, weil du immer der Gefahr ausgesetzt bist, dass andere Kollegen kommen und sagen, pass mal auf, du bist hier nur, weil dein Vater da ist. Und ich wollte uns beide davor schützen. Ich merkte auch, das hat ihm gut getan, als ich dann das ZDF verlassen habe, nach 2, 3 Jahren war das, glaube ich. Ich bin dann 1983 zum NDR gegangen und das war ein unheimlich wichtiger Schritt und bin so lange dort geblieben, bis wieder ein Anruf kam vom ZDF und dann haben wir alle gesagt, okay, jetzt ist die Zeit reif, jetzt bin ich über jeden Verdacht erhaben, jetzt habe ich mir in der ARD einen Namen gemacht, in einer ganz tollen Sportredaktion in Hamburg beim NDR, jetzt kannst du zum großen ZDF zurück.
Sag mal, Thomas, kannst du hier meinen Zettel lesen? Also wirklich, die Brücken sind ja wirklich, du baust die Brücken meines Gesprächs, das ist wunderschön. Ja, du hast Mitte der 80er angefangen, bei der ARD zu arbeiten, erst als freier Mitarbeiter, glaube ich, beim NDR.
Genau.
Und dann hast du Sport extra gemacht. Das war, glaube ich, die Sendung, die sonntags immer lief.
Richtig, genau.
Ich bin Kind der 80er, ich bin 78 geboren. Ich sehe zwar nicht so aus, aber tatsächlich, ich habe das alles geguckt damals.
Okay. Also du warst der eine.
Ja, sag doch mal danke nach all den Jahren.
Gerne. Nee, ich habe sowas schon gespürt. Deshalb kann ich dir immer die Brücken bauen. Nein, war eine tolle Zeit. Ich bin extrem dankbar, dort mit Fritz Klein einen herausragend guten Chef gehabt zu haben. Überhaupt ein Umfeld, kleine Redaktion, noch nicht der große Stress, wie das heute ist, noch kein Online-Geschäft, um das du dich kümmern musstest, sondern du hast wirklich die Zeit gehabt, diesen Job von der Pike auf zu lernen. Ich habe noch mit Film gearbeitet, mit 16mm-Film. Das hat tierisch lange gedauert. Da ist keine Kassette eingeschoben worden oder ein Pfeil verschoben worden. Nee, wir haben richtig mit zu entwickelndem Film gearbeitet und ich bin total dankbar, dass ich diese ganzen Schritte, die Basics, so miterleben durfte und deshalb war Hamburg für mich, ich glaube, ich war 4,5 oder 5 Jahre da, eine ganz große Zeit. Die Stadt sowieso.
Was für ein Zufall. Gestern habe ich eine Dokumentation über Hagen von Ortloff, den Mann von Eisenbahnromantik, mir mal angeschaut und der geht nochmal zurück in die Vergangenheit und beim SWR sitzt er da und legt tatsächlich auch so ein Band ein, so ein ganz dünnes Band und oben ist dann der Bildschirm und schaut sich so seinen ersten Wetterbericht an, den er für den SWR gemacht hat. Super spannend. Die Zeit, in der du dort gearbeitet hast, aus heutiger Sicht, finde ich, wirkt der Fußball damals und auch die Sportberichterstattung unaufgeregter und auch ein bisschen naiver. Was vermisst du an dieser Zeit? Oder gibt es irgendwas Spezielles, was dir fehlt von der damaligen
Zeit?
Also
du hast völlig recht. Das liegt auch daran, das Spiel war langsamer und deshalb konnten sich die Kommentatoren auch leisten, langsamer zu sein. Da sind ja manchmal 2, 3 Minuten bei einem Live-Spiel nicht viele Dinge passiert und nicht viel gesagt worden. Das war so zu der Zeit. Ich sehne mich danach nicht zurück. Denn ich glaube, objektiv sagen zu können, der Fußball war auch nicht so gut wie der heute. Weil er weniger athletisch war, weil er weniger Tempo hatte. Also wir erleben heute, wenn wir heute ein gutes Fußballspiel sehen, dann haben wir da viel, viel mehr davon als ein gutes Fußballspiel 1978. Ich denke allerdings auch gerne an so Europapokalerfolge wie die des HSV zurück, die ich dann miterlebt habe. Aber das ist dann so ein bisschen romantisch verklärt, weil Felix Magath diesen unglaublichen Schuss in den Winkel gemacht hat, mein alter Kumpel Uli Stein einen guten Abend hatte und alles gehalten hat und dann sind die ein Jahr später auch nochmal Meister geworden. Also klar, das ist alles ein bisschen romantisch verklärt, aber wenn ich heute diese Spiele sehe und vergleiche sie, sie halten keinem Vergleich stand. No way.
Ich hatte letztens das WM-Finale 90 nochmal gesehen und also es ist wirklich ein bisschen anstrengend mit dem Anspruch von heute, diese Spiele von damals zu sehen. Ganz krass. Deine Karriere ging dann 87 zum ZDF weiter, wie du ja schon gesagt hast. Und du konntest dann auch diese beiden Redaktionen, Sportredaktionen auch vergleichen, die von der ARD und die vom ZDF. Also für den Außenbetrachter wirkte die ARD ein bisschen trockener und das ZDF immer schon so ein bisschen poppiger. Und geschmeidiger. Komische Begriffe. Ich probiere das irgendwie nur so zu beschreiben, wie es damals auf mich gewirkt hat.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Und da ist was dran. Hast du gut beschrieben. Hast du sehr gut beschrieben. Das war zu dieser Zeit so. Heute ist das anders. Heute hat sich das ein bisschen umgedreht. Aber zu der Zeit war es wirklich so, dass es beim ZDF großartige Chefs gab. Ein Mann wie Hans-Joachim Friedrichs, einer der größten Journalisten des Landes, hat diese Redaktion ein paar Jahre lang geführt. Der hat ganz große Spuren hinterlassen. Ich hatte das Glück, den da auch noch kennenzulernen. Dann wurde Dieter Kürten Chef, als ich da hinging. Und Kürten war sowieso schon eine Koryphäe. Das war nicht nur ein großartiger Mensch, das war auch noch ein guter Journalist und ein prima Kollege. Also da kam alles zusammen. Und der hat es wirklich verstanden damals mit einer Schar von sehr guten Redaktionsleitern, extrem kreativ zu sein. Wir hatten unglaubliche Ideen. Das war zum Beispiel immer ein Markenzeichen des ZDF, die geilsten Studios zu haben bei Olympischen Spielen oder bei Fußball-Weltmeisterschaften. Wir hatten immer Locations, für die wir, der Bund der Steuerzahler kam irgendwann mal und sagte, müsst ihr so viel Geld verblasen hier in der Tower Bridge in London? Dann haben wir gesagt, sorry, jeden Abend 8 Millionen, die vielleicht auch deshalb einschalten, weil wir ihnen so eine großartige Kulisse bieten. Also das ZDF war in diesen Dingen zu der Zeit wohlgemerkt ein bisschen vorne weg.
Also ich muss gerade an schwimmende Seenbühnen auf der Ostsee denken.
Ja.
was mit und Fans in Strandkörben, also unbezahlbare Bilder, die sich da in meinem Kopf nochmal entfalten. Du hast gerade Dieter Kürten gesagt, der steht auch wieder hier auf meinem Zettel. gerade Marcel Reif war ja auch sozusagen jemand, der gesagt hat, Dieter Kürten war so schon sein Lehrmeister, der ihn an die Hand genommen hat ihm so Sachen erklärt hat, wenn da ein Spieler liegt und da kommen jetzt Leute und tragen ihn vom Platz, dann ist das nicht, wie war das, nicht eine Bahre, sondern das ist die Trage und so, so kleines Handwerk. In der ARD war zur selben Zeit, also ich denke so gerade WM90, da war auf der einen Seite Dieter Kürten, der Spiele mit mit Rehhagel gemacht hat, Halbfinale WM90 und auf der anderen Seite gab es Heribert Fassbender bei der ARD, der ist auch dort eine große Ikone. Konntest du von beiden eine Menge lernen oder hatte dein Vater auch schon viel vorgelegt?
Ich hatte die Basics von meinem Vater, das ist klar. Aber wenn du das Glück hast, mit so herausragenden Persönlichkeiten zusammen zu sein. Gut, von Heribert Fassbender, ganz ehrlich, habe ich jetzt nicht so viel mitgenommen, weil der hat immer so ein bisschen polarisiert. Ich fand ihn in dieser Zeit ein bisschen zu, heute würde man sagen, populistisch. Dem ist dann manchmal auch der Gaul gegangen. Der hat dann auch schon mal, wenn der Schiedsrichter aus Argentinien kam, ihm gewünscht, er möge zurück in die Pampa gehen. Also der hat so Bild-Zeitung-Schlagzeilen, hat er gerne kreiert. Und das war nie Stil des ZDF. Wir haben uns immer versucht, so ein bisschen abzusetzen. Und dazu gehört auch Dieter Kürten. Also die feine sprachliche Klinge, du hast es eben schon angemahnt, die war bei Dieter Kürten immer gegeben. Und du bist auch montags regelmäßig in den Senkel gestellt worden, wenn du gesagt hast, zum Beispiel gab es so eine Redewendung, ab Montag geht das Training wieder los. Dann hat Kürten gesagt, das gibt's nicht ab Montag. Das heißt, von Montag an. Also sie hat uns immer wieder ermahnt, richtig gutes Deutsch zu sprechen. Und ich finde, das war so ein Markenzeichen von ZDF. Aber ich habe ganz viel mitgenommen, auch von meinen Kollegen in der ARD. Einen Namen muss ich fallen lassen. Das war der Sportchef des Südwestfunks damals. Nicht SWR, sondern SWF damals noch. Rudi Michel. Auch eine Koryphäe der Sportberichterstattung. Ein ganz großer Chef. Ich hatte das Glück, bei ihm ein Vierteljahr hospitieren zu dürfen. Das waren so die Basic Steps. Super Typ, kreativ, hat eine ganz tolle Redaktion um sich gehabt. Also ich habe von allen so ein bisschen Nektar saugen können und das war's am Ende, ne?
Also da denke ich jetzt dann noch an Eberhard Stanek bei der ARD, den ich ganz, ganz groß fand. Also auch eine Wortwahl, die natürlich jetzt im Vergleich zu heute sehr antik wirkt. Wenn heute so einer sprechen würde, dann würden wahrscheinlich Leserbriefe, E-Mails, Twitter, alles würde explodieren. Ja. Aber für die Zeit war das damals auch sehr, ja, sehr lautmalerisch. Und das hat mir damals als Kind, als ich das aufgesogen habe, doch sehr gefallen. Ein anderes Gebiet, in dem du als Sportkommentator und Sportjournalist ganz bekannt warst, ist Schwimmen. Wir hatten hier bei uns im Podcast noch viel zu wenig über Schwimmen geredet. Und du bist jetzt jemand, der also 88 hast du beim ZDF dann bei den Olympischen Spielen in Südkorea, in Seoul, hast du dann Schwimmen kommentiert. Du warst auch schon 84 für die ARD, glaube ich, in Los Angeles. Aber wie bist du in dieses Gewässer gekommen, neben dem Fußball?
Du hast eben das richtige Jahr schon angegeben, 1984. Ich war in Los Angeles für die ARD und habe damals den Fahrdienst geleitet. Das heißt, wir hatten so 8 verschiedene Dienstwagen, die habe ich so ein bisschen disponiert. Das war mein Job, weil ich unbedingt da sein wollte. Und ich habe dann aber, weil ich befreundet war mit dem Schwimmer namens Michael Groß, immer die Kontakte hergestellt, habe dafür gesorgt, dass die Schwimmkollegen Jörg von Torra damals immer einen Termin hatten mit Michael Groß. Und der letzte Tag kam und wir sitzen in irgendeinem Gästehaus, Jörg von Torra und ich. Und er sagte, sag mal, ich habe keine Lust mehr, das Schwimmen zu machen. Wäre das nicht was für dich? Du kennst dich doch da so ein bisschen aus. Und ich habe nicht lange überlegt, habe gesagt, das wäre schon toll, aber du kannst das ja nicht bestimmen. Sagt er, ja doch, ich würde mich für dich einsetzen, bei den Kollegen in der ARD, bei den Chefs. Und außerdem kommen gleich die Bundestrainer hierher aus dem Schwimmen. Dann kannst du die gleich mal kennenlernen und ich mache dich bekannt und die helfen dir sowieso. Das war der Startschuss. Und ein Jahr später durfte ich die deutschen Meisterschaften schon machen in Remscheid. Habe mich mit allen in der Szene so ein bisschen bekannt gemacht, vertraut gemacht und da ging's los. Und dann bin ich zum ZDF und war da auch gleich Schwimmreporter. Und von Torra gab mir ein wichtiges Ding damals mit auf den Weg, sagte, du musst Schwimmen machen, weil die Schwimmweltmeisterschaften finden immer in geilen Ländern statt. Da kämst du sonst gar nicht hin. Und so kam ich nach Ecuador, 3-mal nach Australien durch Schwimmen, nach Korea. Also ich habe den ganzen asiatischen Raum dort echt kennengelernt. Großartige Geschichte. Und diese Sportart ist mir so ans Herz gewachsen, kann ich gar nicht beschreiben. Also ich bin ein richtiger Schwimmfan.
Dann verrat doch mal ein bisschen vom Handwerk des Schwimmen-Kommentierens. Ich weiß von Marcel Reif auch wieder, Eishockey hat er am Anfang gedacht, kann er genauso wie beim Fußball, während der Puck im Spiel ist, genau die Anekdoten erzählen und kam gar nicht hinterher, weil bei Deutschland gegen Russland dauernd die Tore fielen und er die Geschichte immer wieder neu ansetzte und irgendwann hat ihm jemand gesagt, du, so geht das nicht, damals bei Premiere, glaube ich. Oder war das? Und? Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Und was gibt's da so beim Schwimmen für Sachen, auf die man achtet? Erzählt man sozusagen die ganzen Storys, bevor das Rennen losgeht? Dann beim Schwimmen sagt man, der ist jetzt eine Handlänge vorne oder hat das nochmal, je nach Disziplin oder Länge, Distanz der Rennen, nochmal einen Unterschied, was man dann erzählen kann?
Also ich habe es für mich so eingerichtet, wenn die Schwimmerinnen und Schwimmer auf den Block sind, dann werden die ja langsam abgeschwenkt, dann weiß ich, du hast für jeden etwa 7-8 Sekunden Zeit, ganz kurz was ganz Markantes zu sagen. Dann sagst du eben, das ist der dreifache Weltmeister, der letztes Jahr nur knapp an seinem Weltrekord gescheitert ist und hin und her. Oder du sagst, hat Studium abgebrochen, um sich nochmal ganz auf dieses Ding hier zu konzentrieren. Dann kommt die Startphase, da halte ich den Schnabel, weil ich finde, man sollte den Schuss hören und dann musst du sehen und dann wird's laut im Stadion. Dann kann ich versuchen, wir reden jetzt mal über ein 200-Meter-Rennen, dann habe ich etwa 150 Meter Zeit, ein paar Dinge über jeden Schwimmer nochmal anzubringen. Und dann geht's los, dann beginnt schon so langsam das Finish und da musst du eigentlich nur noch das Messer rausholen und dann erzählst du auch keine Statistiken mehr, sondern dann gießt du nur noch Öl ins Feuer und versuchst die Sache mit hochzuköcheln. Und ich hatte vorletztes Jahr war es in Glasgow, als Florian Welbrock Europameister über 1500 Meter Freistil, da hatte ich dieses Erlebnis wieder. 1500 Meter, das dauert 15 Minuten lang, nicht ganz. Und das war bis 80 Meter vom Finish war das Hand an Hand und du konntest in unserer Kamera wunderbar sehen, wer gerade führte und dann war ich mir sicher, dass Welbrock so ganz langsam nach vorne kommt und dann brüllst du eigentlich nur noch, dann vergisst du auch deine Grammatik und deine gute Erziehung, sondern dann wünschst du diesem Jungen gerade nur noch alles Gute und hey, es ist genauso gekommen, wie ich mir dann gewünscht habe, er ist dann Europameister geworden und das sind so Sachen, Da kriegst du, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kriege ich nochmal eine Gänsehaut. Und das habe ich beim Fußball selten, das habe ich beim Schwimmen.
Was ich auch interessant finde, wird sich auch jeder fragen jetzt, wie erkennt man eigentlich daran, wer vorne ist? Wenn man nur sozusagen die Kamera fährt parallel zum Wasser, zur Wasseroberfläche mit und man sieht so ein bisschen die Kappen, aber man kann ja nicht unterm Wasser sehen, wer den längeren Arm hat oder so. Wie kriegst du das hin?
Ich krieg's auch nicht immer hin. Es ist eine Menge Erfahrung, aber auf die darfst du dich nicht verlassen. Ich weiß, ich habe bei den Olympischen Spielen in Athen, habe ich eine Staffel kommentiert und habe es wirklich geschafft, 70% dieses Rennens die falsche Mannschaft vorne zu sehen, weil ich die Bahnen verwechselt habe. Bis mich irgendeiner aus der Zentrale über den Kopfhörer darauf aufmerksam gemacht hat und hat gesagt, jetzt guck mal hin, du Arsch, du kommentierst völlig falsch. Und dann habe ich ganz schnell rumgerudert und habe dann la und hin und versucht, das zurechtzubiegen. Ein paar Kollegen haben es natürlich gemerkt und der Schaden war nicht mehr zu reparieren, aber das passiert dann auch einem alten Hasen wie mir.
Und man ist dann aber wahrscheinlich nicht, heutzutage gibt es ja dieses komische Internet, vor sogenannten Shitstorms gefeit. Und einer deiner lieben Kollegen ist ja da permanent im Dauerfeuer, der heißt Bela Reti. Also bevor meine Frage kommt, wie sehr tut dir das eigentlich leid, wenn du so Kollegen siehst wie auch Claudia Neumann, die bei der letzten Fußballweltmeisterschaft wirklich unter aller Sau unter die Räder gekommen ist. Wie sehr tut dir das leid? Wie oft redest du dann mit den Leuten, gerade auch in der Zeit?
Es tut mir sehr leid, weil ich habe das auch selbst am eigenen Leib erfahren. Ich habe mir einen Mechanismus zugelegt, der mich schützt. Ich habe mir eine ziemlich dicke Haut zugelegt. Ich schaffe es wirklich, das an mir abprallen zu lassen. Das heißt nicht, dass ich mir das nicht irgendwie zu Herzen nehmen muss. Aber ich habe gelernt, nicht alles, was ich da lese, 1:1 zu übernehmen. Sonst könnte ich mir einen Strick nehmen. Dann bist du fertig. Claudia hat ein sehr starkes Ego. Mit ihr brauchte man gar nicht groß drüber zu sprechen, aber ich weiß, dass sie darunter auch gelitten hat. Bei Bela Reti ist es so, der kennt sich mit sozialen Medien nicht so gut aus. Der hat das zum Teil gar nicht so mitgekriegt, bis dann in der Zeitung wieder Artikel auftauchten, die sagten, 40.000 miese Kritiken bei Facebook und in der Gruppe gibt's es gibt einen Bela Reti Anti-Fanclub bei Facebook und. Und ich habe ihm das dann mal so erklärt, wie sich das da aufbaut und er kam und sagte, ja, das sind keine sozialen Medien, das sind asoziale Medien. Er hat sie so genannt, aus seiner Warte heraus absolut berechtigt. Ich glaube, weil es eben so schlimm ist und weil da nicht mehr mit objektiven Kriterien gearbeitet wird, musst du dir so einen Schutzmantel zulegen, sonst überlebst du es nicht.
Kommen wir nochmal auf eine schöne Anekdote mit Bela Reti und zwar bei der EM, Europameisterschaft 96, war ja das Prozedere noch nicht so, dass die Spiele, die Finals, Halbfinals, dass die schon vor dem Turnier quasi vergeben wurden, sondern eher sehr kurzfristig. Und es war dann ein Duell quasi um das EM-Finale in London. Bela Reti gegen Thomas Waag. Wie ist das ausgegangen und was genau ist da eigentlich alles passiert? Was ist danach passiert? Das ist ja auch schön.
Achso, ja, so wollte es auch. Also passiert, es kam folgendermaßen dazu. Das Halbfinale nahte, ich glaube, es war Deutschland gegen Kroatien oder Viertelfinale, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ich habe das kommentiert und ich war mir eigentlich sehr sicher, dass ich das packen würde und dass ich da einen Vorsprung hatte. Und dann kam dieses Spiel, Deutschland gegen Kroatien, und ein kroatischer Spieler hat einen deutschen Spieler getreten. Nachgetreten, als die am Boden lagen, und ich habe es nicht gesehen. Ich habe es auch in der Wiederholung nicht gesehen, weil ich woanders hingeguckt hatte zu der Zeit. Ich habe den Schiedsrichter beobachtet und Zuschauer und den Trainer, wie die reagiert haben, und habe die Zeitlupe verpasst. In der Zeitlupe war der Tritt sehr deutlich zu sehen. Und das führte dazu, dass alle Zuschauer zu Hause an den Geräten einen Wissensvorsprung vor dem Reporter im Stadion hatten, der doch eigentlich den Job machen musste, dass er sie informiert. Und das war dann so ein bisschen der entscheidende Punkt, bei dem der Chef damals gesagt hatte, ich glaube, Reti ist der Sache nervlich besser gewachsen, der kriegt das Finale.
Ist erstmal während eines Turniers, wo man ja auch mit Freude hinfährt, ist ja dann doch erstmal ein harter Schlag.
Sehr harter Schlag. Ich weiß auch noch, ich bin an dem Abend in den Club gegangen, um die Ecke vom Hotel und habe mich erstmal sauber hergerichtet, um so ein bisschen mit der Situation klarzukommen. Das zählt so ein bisschen an dir, ist völlig klar. Du hast dich tierisch auf das Finale gefreut und dann hast du es plötzlich nicht. Und im Nachhinein weißt du, dass Deutschland dann auch noch Europameister wird. Also im Grunde genommen viel schlimmer hätte es nicht kommen können. Aber es war eben auch so, dass ich mit Bela befreundet bin seit Ewigkeiten, seit wir den Job machen, seit wir uns kennen. Und das ging Anfang der 80er los. Und dann merkst du, dass eben so eine Freundschaft vielleicht doch bedeutender ist als diese Konkurrenz. Das sagt sich sehr leicht, aber und ich musste das dann auch erst lernen. Aber ich glaube, ich war an dem Abend, als er vom Finale zurückkam und wir haben uns getroffen im Studio in London. Ich war der Erste, der ihm gratuliert hat. Und das war nicht irgendwie notgedrungen, weil man es so macht, sondern das kam aus meinem Herzen. Ich habe mich für ihn gefreut, dass er diesen Erfolg hatte. Und ich habe damit gelernt, umzugehen und auch ganz gut zu leben.
Aber trotzdem, also jedes Mal, wenn jetzt diese Bilder kommen vom Bierhoff, der sich um den Verteidiger herumdreht und der Ball knallt an den Innenpfosten und plumpst da so wie ein behäbiger Sack ins Tor und man hört Bela Riti schreien, denkt man da vielleicht dann doch im stillen Kämmerlein, Mensch, das hätte jetzt auch meine Stimme sein können, weil die hätten ja genauso gespielt, auch wenn ich hier oben gesessen hätte. Die kommen ja nicht hier auf den Platz wegen mir.
Du verkaufst nicht nur Wein, sondern du bist auch ein Psychologe, nehme ich mal an, weil Volltreffer, klar, das ist der wunde Punkt und der bricht jedes Mal wieder auf, wenn diese Szene kommt. Ich müsste lügen, wenn ich es nicht zugeben würde. Es ist halt so, aber wie gesagt, je älter du wirst, desto mehr lernst du damit umzugehen und du gewöhnst dir dann so Mechanismen an. Ja, dazu gehört dann aber auch ein relativ starkes Selbstbewusstsein. Wenn ich das nicht hätte, hätte ich diese Situation nicht so leicht wegstecken können. Das ist wie, du musst es sportlich nehmen. Du musst es absolut sportlich nehmen und wir kommentieren ja Sport und da gehören Niederlagen dazu. Wenn ich das nicht könnte, dann dürfte ich auch keinen Sport kommentieren.
Du machst ja nicht nur Sport kommentieren, sondern du machst auch Sportreportagen. Du hast mal eine gemacht, 86, die bei einem Kurzfilmfestival prämiert wurde. Spannendes Thema. Worum ging es da?
Der Film hieß Der treueste Fan. Ich war beim NDR gerade und ich hatte immer mal den Wunsch, einen längeren Film zu machen, wo du dich mal austoben kannst. Und hatte immer so eine leichte Neugierde auf das, was ich in Dortmund tat, in den Fankreisen. Und damals war das eben so, dass Fritz Klein gesagt hat, mein Chef beim NDR, dann fahr halt mal hin, guck dich mal um und wenn du meinst, da ist eine gute Geschichte, dann realisieren wir die. Dann durfte ich wirklich 3 Tage nach Dortmund und nichts anderes machen, als mich rumzutreiben. Und ich bin als erstes am Borsigplatz in der Kneipe. Da passierte das, dass plötzlich ein Bier vor mir stand und der Wirt sagte, kommt von der Frau da unten. Und kommt auch nicht alle Tage vor. Also habe ich mit dir ein Bier getrunken, sagte, wenn du was über Fußball wissen möchtest, dann musst du in die Kneipe gehen. Der ist völlig verrückt. Der heißt Erbse Erdmann und die Kneipe heißt Kügelchen. Bin ich da rein? Nach einer halben Stunde wusste ich, hier kriegst du deine Geschichte. Das war ein erbitterter Gegner dieser Borussenfront, der Neonazis, die es schon damals gab in Dortmund. Und daraus habe ich dann mit allen Beteiligten so eine semi-dokumentarische Geschichte entwickelt, die, ich glaube, 3/4 Stunde lang war. Ein großartiges Format damals noch, du konntest dich austoben. Und dafür gab es dann am Ende diesen Preis. Und das war eine Sache, die mich für viele Jahre danach sehr geprägt hat, weil mir ist nicht nur Dortmund ans Herz gewachsen und vor allem die Leute da rund um den Borsigplatz, sondern auch das Dokumentarische in der Sportberichterstattung, auf Film gedreht. Du hast dir damals noch lange Ideen ausgehecken müssen mit deinem Kameramann. Du hast so viel Herzblut da rein projiziert. Da sind wir heute alle ein bisschen schnelllebiger.
Dann wirst du ja wahrscheinlich auch den Namen Aljoscha Pause kennen, nur mal so.
Ja klar kenne ich den, ja. Logisch.
Übrigens, der macht jetzt eine ganz tolle Dokumentation über einen Musiker, der ein Bekannter von mir ist, Roland Meyer de Voltaire, und über dessen Leben und bin total begeistert über diese Liaison von diesen beiden Menschen. Aber jetzt mal zu deinen Dokumentationen. Warum wir jetzt beide auch miteinander sprechen oder Sportreportagen, ist, weil ich vor ungefähr 3-4 Wochen war das, eine Dokumentation gesehen habe von dir, die heißt Umdenken im Milliardengeschäft Fußball. Und womit wir jetzt schlagartig auch in der Corona-Zeit angekommen sind. Und meine erste meine erste Frage nimmt die Aussage des dort in der Dokumentation gezeigten Sportphilosophen Günther Gebauer auf, der sagt, dass er nicht erkennen kann, dass die Politik nicht zweckfrei beim Restart der beiden Bundesligen gehandelt hat. Wie stehst du zu dieser Aussage?
Die Aussage von Gebauer war ein Volltreffer. Wir haben ihn nicht mal dazu gedrängt. Es war tatsächlich so. Und man musste sich ein paar Tage fragen in dieser Republik, wer spannt hier eigentlich wen vor den Karren? Sind es die kanzlergeilen Ministerpräsidenten von NRW und Bayern, Söder und Laschet, die sich natürlich mit dem Vehikel Fußball profilieren wollen? Das haben sie getan. Oder ist es die Bild-Zeitung, die diesen Gipfel ausgerufen hat, bei dem dann mit Seifert alle sich versammelt haben und ausgetauscht haben? Also da sind viele Lobbyisten aufeinander getroffen. Und wir haben ja dann auch diese Fotos gezeigt, Laschet und die Dortmunder Kollegen auf den Tribünen, Söder bei den Bayern auf den Tribünen. Das war ja nicht das erste Mal, dass die Politik die Nähe des Sports gesucht hat. Und ich finde, die haben sich zu der Zeit einfach verdammt weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie alle gesagt haben, das klappt schon mit dem Restart, der muss kommen. Sonst gibt es hier eine Menge Arbeitslose im Fußballbusiness. Das war ein Totschlagsargument und das hat mich fürchterlich aufgeregt. Und das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, lass uns der Frage mal nachgehen, ob es im Fußball nicht auch anders geht.
Was ich an der Dokumentation erstmal ganz gut fand, war, dass sie nicht, wie man das manchmal so hat bei Dokumentationen, dass sie einen in eine bestimmte Richtung drängen will. Also es gab spannende Bilder von euch beiden im Sportstudio, wie ihr da auf den leeren Bänken gesessen habt. Ihr habt auch die Notwendigkeit des Restarts für den Profifußball gezeigt. Ihr habt aber auch genau die Leute zu Wort kommen lassen, die gesagt haben, zweckentfremdete PCR-Tests, zu geringer Gehaltsverzicht der Profis. Ich glaube, in der Dokumentation ist da glaube ich von 20% die Rede. Wenn man jetzt dem Video von Salomon Kalou glauben darf, sind es irgendwie 11-13%.
Ja.
Aktuell steht der Fußball total im Sturm dieser Kritik und dann kommt diese Dokumentation, wo ich das erste Mal in dieser Zeit dachte, Mensch, jetzt das kann man sich wirklich angucken, ohne dass man irgendjemanden und auch jemand anderen zeigen, ohne dass man den anderen mit irgendwas, mit irgendeiner Meinung noch sozusagen verstärkt überrollen möchte. Aber wie gesagt, der Fußball steht in der Kritik, deiner Meinung nach zu Recht gerade?
Ja. Es gibt, man muss sich über dieses Totschlagsargument hinwegsetzen, dass viele Vereine pleite wären ohne den Restart der Bundesliga, weil damit kannst du alles erpressen und alles erklären und das kann es einfach nicht sein. Ich erwarte einfach von allen Beteiligten so ein bisschen mehr Empathie und Einfühlungsvermögen für die wahren gesellschaftlichen Probleme, die es gibt. Hey, wir reden über Fußball. Und ich kann dir jetzt aus dem persönlichen Bereich oder auch dem meiner Freunde Beispiele nennen. Mein Sohn wohnt in Berlin, der hat einen 2-jährigen Sohn. Die mussten beide Eltern zu Hause arbeiten, weil die Kita geschlossen ist und mussten ihr ganzes Leben umkrempeln und wussten oft nicht, wie das jetzt richtig weiterzugehen hat und wie sie sich organisieren müssen und ob sie das Kind noch länger weghalten vom Spielplatz und was weiß ich. Das sind Probleme. Dann habe ich andere Freunde, die wirtschaftliche Probleme haben, wie viele in diesem Lande. Ja, klar sind wir alle irgendwo von der Insolvenz bedroht. Und der Fußball tut so, als sei er eine Insel dieser Gesellschaft und könne seine eigenen Regeln schaffen und spannt sich die Politik vor dem Karren. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, hey, das ist moralisch und das ist auch ethisch nicht in Ordnung. Und diesen Punkt darfst du nicht so schnell unter den Teppich kehren. Ich finde, es gibt größere Werte in unserer Gesellschaft als die der sportlichen Auseinandersetzung. Und wenn wir dann sehen, wie sich manche Fußballer nicht nur in ihrer Freizeit, sondern auch im Job gerieren, dann finde ich, haben wir mit der Reportage schon sehr gut gelegen. Und vor allem, was mich so ein bisschen aufgeregt hat, ich hätte das gerne in der Reportage mehr gezeigt. So ein Mann wie Aki Matzke, den ich in Dortmund sehr schätze für seine erfolgreiche Arbeit. Das war einer der ersten, der in dieser Corona-Diskussion kam und sagte, wir können Vereine nicht unterstützen, die es nicht geschafft haben, Geld zurückzulegen für die schlechten Zeiten. Warum Solidarität? Wir sind Konkurrenten. Das ist seine Meinung und so handelt er auch. Der hat sich dann im Lauf der Zeit und der länger anhaltenden öffentlichen Debatte immer weiter verbogen, bis er plötzlich bei Landsabend saß und warme Worte gespendet hat. Und ich dachte, hey, das ist nicht Aki Watzke, den haben sie jetzt zurecht frisiert. Und dann sah ich Christian Seifert, den Geschäftsführer der DFL, der auch immer einfühlsamer wurde und der fast auf die Tränendrüsen gedrückt hat in seiner letzten Pressekonferenz vor dem Restart. Und dann muss ich mir schon sagen, hey Freunde, das seid ihr nicht in echt. ihr habt euch jetzt ein bisschen verstellt, um die Sache voranzutreiben. Sie haben das geschafft. Und ich hoffe jetzt, wo es soweit ist, dass dieser Restart auch ordentlich durchgezogen werden wird, ohne große Folgen. Wenn ja, dann geht eine Diskussion los. Da muss ich einen Teil der Liga sehr, sehr warm anziehen.
Du hast Aki Watzke gesagt, einen Namen, den ich jetzt bewusst nicht auf meiner Liste hier stehen habe, weil mit Aki Watzke kann man schnell polarisierende Gespräche führen oder über Aki Watzke. Mich hat bei Aki Watzke halt einfach nur seine, seine Vergessenheit, seine Amnesie aufgeregt, dass er sozusagen diese Sätze sagt, warum sollen denn Vereine, die sich im Polster angelegt haben, die Vereine unterstützen, die das nicht gemacht haben in den letzten Jahren? Dann hat er das nochmal erneuert, also auf die Frage, würden sie jetzt von den Aussagen zurücktreten? Und dann sagt er, nein, dabei bleibe ich. Gut, Lanz habe ich jetzt nicht gesehen, schalte ich seltener ein. Und dann denkt man, warte mal, wie waren das damals mit Dortmund, als die quasi schon am Beatmungsgerät hingen? Tolles Bild auch in aktuellen Zeiten. Und eigentlich ging es nur noch darum, wer macht den Schalter? Wer legt den Schalter um und das Gerät ist aus? Und dann kamen so Vereine wie Bayern München, die Geld geliehen haben. Eine Menge Leute haben auf Geld verzichtet, damit der Verein heute noch existieren kann. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, diese Arroganz. Und andererseits war es auch schön, dass man sozusagen enttäuscht wurde, nachdem man vorher so lange getäuscht wurde. Gut, Aki Watzke, jetzt hast du am Wochenende diese Geisterspiele gesehen. Du hast auch, das konnte man im Sportstudio auch sehen, du hast ein Spiel auch selber kommentiert, ein Bericht.
Ja.
Warum lachst du da so?
Weil es spooky war. Weil ich nie gedacht hätte, ich sag dir jetzt noch was dazu, exklusiv. Das war mein 999. Bundesligaspiel.
Oh.
Es gibt einen verrückten Kollegen, der heißt Rolf Töpperwien, der schon seit paar Jahren in Ruhestand ist, aber der hat eine Strichliste gemacht und die hat er uns hinterlassen. Und da konnte ich irgendwann sehen, hoppla, du hast ja 850 Spiele, also dauert nicht mehr lang. Jo, denkwürdiger Tag, 999. Spiel. BVB gegen Schalke. Du freust dich auf so ein Derby, ist ja klar, ist ja ein ganz besonderes Spiel. Und dann kommt das. Gott sei Dank hat Dortmund noch sportlich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Das hat vieles rausgerissen. Aber die Umgebung, die tiefe Depression, die da lauert, das zieht dich so runter. Ich saß zeitweise da vor meinem Monitor im Studio in Mainz und habe nur noch gelacht, weil das war so unwirklich. Das hättest du gar nicht besser erfinden können. Also ich möchte sowas auch nicht häufig erleben. Wir müssen aber da jetzt noch durch diese Saison.
Wie war das? Also ihr habt da ja in diesem kleinen, du sitzt in so einem, ist das ein kleines Studio oder sind da mehrere Plätze nebeneinander?
Das war ein Schnittraum, sag mal 15 Quadratmeter groß.
Okay. Und da sind dann Trennwände zwischen dir und dem Techniker, der neben dir sitzt. Und du bist quasi sozusagen der Artist und er macht sozusagen, er lässt den Motor laufen.
Genau.
Und das ist auch das normale Setup, was ihr sonst auch habt, bloß ohne Trennwände.
Ohne Trennwände und dann eben auch anders. Ich bin normalerweise im Stadion, gucke mir das Spiel auf der Tribüne an, geht dann um 18.30 Uhr in den Schneideraum und sagt dem Techniker, dem Cutter, so und so können wir das bauen, den O-Ton haben wir dazu und dann weiß der, was er zu tun hat. Das ist jetzt alles völlig anders, vor allem die Art der Interviewführung. Das war das Skurrilste überhaupt. Du kannst ja nicht, wir durften ja nicht ins Stadion, also haben wir eine Kommandobox bekommen in diesen Schneideraum. In ein Mikro konnte ich reinsprechen und im Stadion stand dann auf der Bahn unten oder wo auch immer auf der Wiese, stand dann der Spieler X, den kriegst du kurzfristig zugeteilt. Du hast keinen Einfluss darauf, wer da kommt. Der Verein stellt dir zwei Spieler hin und dann musst du die über dieses Mikro interviewen. Das führte zu der Situation, dass die uns immer gesucht haben auf den Tribünen. Die interviewten Spieler haben immer oben rumgeguckt, wo ist er denn, bis ich sagte, nein, sorry, hier in Mainz, wir dürfen heute nicht ins Stadion. Ach ja, und hin und her, gut, so ging es dann. Also das ist schon so skurril, das hat mit der normalen Arbeit, die wir verrichten, überhaupt nichts zu tun.
Ich war übrigens überrascht, wie gut der Sport dann am Ende doch war, den man am Wochenende gesehen hat.
Ja.
Du hast jetzt die Dortmunder hervorgehoben, die haben ja natürlich jetzt auch wie nennt ihn Oliver Forster immer, der Killer mit dem Babyface. Haaland mit seinen extrem langen Antworten, die er dann auch mal gibt. Hattest du den auch, das habe ich jetzt nicht gesehen, hattest du den auch am Mikrofon gehabt?
Nee, der ist sehr wählerisch, was seine Interviews anbelangt. Den kriegt nicht jeder. Der macht nach dem Spiel normalerweise nur eins und das gibt er dann bei Sky, weil das ist der erste Rechteverwerter. Und dann wird schon so ein bisschen selektiert. Nee, den hatte ich nicht. Der ist sonst, wenn man ihn dann mal hat, zu einem Interview allerdings auch sehr kurz angebunden. Du stellst ihm eine Frage und dann kommen so 4-5 Worte auf Englisch und dann grinst er, weil er genau weiß, er verunsichert alle mit dieser extrem kurzen Antwort und dann stellst du noch eine Nachfrage und dann geht er von sich aus. Wenn du eine dritte Frage stellst, geht er schon wieder. Also der ist ein eiskalter Profi, der sehr gut beraten ist, der sich sehr gut verkaufen kann, der uns dann offensichtlich auch nur so ernst nimmt, wie es sein Verein gerade vorschreibt.
Klingt aber nicht nach großem Respekt gegenüber den Leuten aus deiner Branche.
Nein. Überhaupt nicht, vor allem nicht in dem Alter. Also ich habe ja viele, viele Spieler kommen und gehen gesehen. Normalerweise war es so, dass die, wenn die ganz jung waren, ein bisschen unsicher waren, aber auch sehr bereitwillig, ein bisschen was über sich zu erzählen. Das gibt's heute nicht mehr. Die sind heute gedrillt von ihren Beratern. Die haben ein paar Floskeln. Ja, abschütteln, Niederlage ist jetzt so nicht mehr abzuwenden, ist jetzt eben so. Wir müssen uns jetzt aufs nächste Spiel fokussieren. Das sind Blaupausen. Im nächsten Interview hörst du das vom Spieler Y genauso. Hey, austauschbar. Und ja, Haaland ist eben auch einer von denen. Muss man nicht immer haben. Es gibt Gott sei Dank auch andere, wie Roman Bürki, den ich im Interview hatte am Samstag. Der hat ein paar gescheite Sätze gesagt, die man dann auch gerne in den Bericht einbaut.
Das war tatsächlich sehr angenehm. Vor ein paar Wochen hattet ihr, ich muss es so ein bisschen vorlesen, weil das doch eine relativ lange Frage ist. Vor ein paar Wochen hattet ihr im Sportstudio eine Sendung. Das war relativ zum Anfang der Corona-Krise, die exemplarisch dafür war, welche übergeordnete Rolle der Fußball einnimmt. Da saß zum einen der Chef der deutschen Eishockeyliga, Gernot Trippke, der ja vielleicht 3-4 Sprechzeiten hatte oder Anteile hatte, aber im Grunde genommen ging es in dem ganzen Gespräch mit Trippke, Andreas Rettig, der, finde ich, so der Antipol zu Aki Watzke ist, und FIFPro-Generalsekretär Jonas Bär-Hoffmann und Sven Voss fast nur um Fußball. Und da haben sich viele auch aus der Eishockeywelt drüber geärgert. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, könnte das Sportstudio sich nicht eigentlich leisten, zukünftig dem Fußball ein bisschen Sendeanteile zu nehmen, um dafür tatsächlich auch seiner Grundversorgung von Sportberichterstattung gerecht zu werden, nämlich auch über die anderen Sportarten zu berichten. Ich persönlich habe mich letztes Jahr wahnsinnig drüber geärgert, dass gerade in der Zeit, wo Wimbledon war und Tour de France war, das Sportstudio ausgefallen ist und keine Sendung stattgefunden hat, wo ich denke, Mensch, das sind alles richtig tolle Sportereignisse. Warum wird da nicht berichtet? Da kann man meinetwegen noch irgendjemand aus der Sommerpause einkarren vom Fußball, aber man kann auch trotzdem das laufen lassen. Und ja, kann sich das ZDF und auch das Sportstudio als Institution, als wichtige Institution, wie ich finde, sich nicht ein bisschen von diesem Quotendruck befreien? Lange Frage.
Lange Frage. Das Ende war eigentlich schon die Antwort. Kann man sich nicht vom Quotendruck befreien? Es ist oft diskutiert worden, ob ein öffentlich-rechtliches System, ein öffentlich-rechtlicher Sender überhaupt diese Verpflichtung hat, in Quoten, in Maßstäben zu denken. Ich glaube nicht, weil wir doch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben und im Grunde als öffentlich-rechtliche Sender, die ja per se abgesichert sind, konkurrenzlos sind. Es geht uns gut und durch die Gebühren werden wir ordentlich finanziert, da braucht keiner jammern. Das funktioniert alles. Das mit der geringen Streuung anderer Sportarten im Sportstudio ist bei uns oft diskutiert worden. Wir haben festgestellt, dass wenn wir samstagsabends andere Sportarten außer Fußball zeigen, dass die Quote den Bach runtergeht. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, wir leben in einer Zeit von überteuerten Sportrechten. Du hast heute nicht mehr das Füllhorn wie früher, dass du sagst, welche Sportart zeigen wir denn heute? Handball gehört dem Sender, Eishockey gehört dem Sender, Tour de France macht die ARD, Tennis Wimbledon gehört dem Sender und. Und wann immer du was zeigen musst, dann hast du ein paar tausend Euro an Sendekosten pro Minute da. Und da sagt man sich natürlich, hey, lass lieber drauf verzichten, das wird uns zu teuer. In der Summe deiner Frage, die du gestellt hast, gebe ich dir recht. Wir versuchen das nicht im Sportstudio, aber sonntags in der Sportreportage so ein bisschen rauszureißen, indem wir da ganz bewusst breitensportorientierter sind. Und da laufen gerade zur Zeit hochinteressante Reportagen, wie es anderen Sportarten geht. Wir hatten gerade jetzt am vergangenen Sonntag, war es das, hat auch sehr viel mit Eishockey und Basketball zu tun gehabt. Es geht weiter demnächst, machen wir eine lange Reportage, wie arbeiten die Schwimmer in diesen Corona-Zeiten. Also sonntags ist so ein bisschen der Platz geworden für die anderen Sportarten. Der Samstag wird, auch weil wir so viel Geld ausgeben für die Fußball-Bundesliga, der Fußballplatz bleiben.
Aber kannst du, um nochmal auf diese eine Sendung mit Sven Voss zu kommen, kannst du mir erklären, warum es nicht möglich war, auch DEL-Chef Gernot Trippke mehr Sprechzeiten zu geben, warum es am Ende dann tatsächlich immer nur um den Fußball geht? Geht es dann nicht vielleicht am Ende auch so ein bisschen um handwerkliche Fragen? Wie schaffen wir es tatsächlich auch gerade in der Zeit eine richtige Gegenüberstellung zu machen? Weil tatsächlich war Gernot Trippke eigentlich nur für Sprechblasen dann da, wo er mal kurz was sagen konnte, wie erfolgreich die DEL gerade ist, um den Ligaabbruch zu verkaufen, der Gott sei Dank so gemacht werden konnte, dass man die Hauptrunde noch zu Ende spielen konnte und dann wären erst die Playoffs losgegangen. Aber tatsächlich war es keine wirklich ernsthafte Gegenüberstellung. Es ging immer wieder nur um den Fußball.
Hat natürlich auch damit zu tun, dass Andreas Rettich an dem Abend ziemlichen Redebedarf hatte und viele, viele kluge Sachen gesagt hat. Das verführt einen Moderator wie Sven Voss dann dazu, noch mehr aus dem rauskitzeln zu wollen. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe auch jede Menge Sendungen moderiert. Man hängt sich immer so ein bisschen an den Gast, der gerade am bereitesten ist, möglichst viel von sich preiszugeben. Und das war in der Runde natürlich Andreas Rettich. Ich kann aber den Unmut vieler Eishockey-Freunde verstehen, erst recht, weil wir auch schon mal eine Übertragung aus dem Stadion geschlabbert haben. Das hat gewisse Vorgeschichten. Also die Eishockey-Öffentlichkeiten des ZDF sind keine guten Freunde im Moment. Wir können nur versuchen, das irgendwann mal wieder ein bisschen gerade zu rücken. Der Abend war nicht dazu angetan, das zu tun.
Du als Journalist und ihr als ZDF-Sportredaktion, wie stark seid ihr über den Weg, den der Fußball gerade einnimmt? Auch nach den Erfahrungen kurz vor Corona, also mit Ultras, Milliardären, irrsinnige Transfersummen, WM in Katar und, hin und her gerissen. Und wie schafft ihr den Spagat aus Berichterstattung mit aller Kritik und Hofberichterstattung?
Das ist ein ganz heikler Weg. Also Hofberichterstattung, das weiß ich ziemlich gut, wird es beim ZDF so schnell nicht geben. Obwohl wir natürlich aufpassen müssen, weil wir sehr viel Geld für die Bundesliga-Rechte bezahlen. Wir haben dieses exklusive Topspiel am Samstagabend. Das ist das Rückgrat des aktuellen Sportstudios. Machen wir uns nichts weiß. Ohne dieses Topspiel wird es uns nicht so gut gehen von den Quoten her. Also müssen wir mit dieser Ware pfleglich umgehen. Das macht uns aber nicht frei von der Verpflichtung, kritische Begleiter zu sein. Und ich glaube, das sind wir immer noch. In manchen Bereichen, wenn ich gerade an meinen Kollegen Boris Büchler denke, sind wir oft zu kritisch in den Augen vieler Verantwortlicher. Aber da müssen wir durch. Damit können wir auch ganz gut leben. Das ist immer wieder so ein Spagat. Ich hoffe, wir finden den auch die nächsten Jahre noch. Fußball ist so ein heikles Ding. Wir sind alle hin und her gerissen und waren es jetzt auch in der Corona-Phase. Also ich für mich kann nur so weit sagen, ich würde nicht nach Katar fahren, um von dort aus zu kommentieren.
Auch wenn du dann noch aktiv als Sportkommentator arbeitest.
Ja, ich würde versuchen, mit meinem Chefredakteur eine Einigung zu finden, dass ich dort nicht hin muss, weil sich das mit keinem meiner Werte vereinbaren ließe. Ich bin anders erzogen, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Ich will dort nicht kommentieren und Teil dieser Weltmeisterschaft sein.
Also das heißt, man kann jetzt auf diesem Weg jetzt hier auch schon sagen, Thomas Wag wird 2022 nicht in Katar Fußballspiele kommentieren.
Ja, weil ich wahrscheinlich vorher schon Schluss mache.
Aber selbst wenn du, aber auch andere Kollegen, also ich meine, ihr redet ja auch untereinander. Und das ist ja auch eine Hoffnung, die ich habe, dass die Medien diese Weltmeisterschaft auch nutzen, um auf diese WM hinzuweisen, indem man nicht auf sie hinweist. Also eine Form von Boykottieren, von Berichterstattung, keine Ahnung. Ich habe mal so einen Artikel geschrieben, da habe ich mir so ein Bild ausgemalt. Katrin Müller-Hohenstein steht in der Wüste und so ein Falke mit einem Scheich stehen daneben und dann zeigen sie das Land und die Leute. Und also bei der Vorstellung kriege ich schon Gänsehaut. Also dass sozusagen diese WM sozusagen ganz normal wieder ausgerollt wird, wie alle anderen Turniere davor auch schon.
Ja, ich glaube, Also du hast das richtig eingeschätzt. Ich sehe das ganz genauso. Mein Weg wäre also gar nicht erst hinzufahren. Es gibt einen anderen Weg. Man könnte ja auch hinfahren und versuchen, dort zu arbeiten. Und zwar kritisch zu arbeiten und seine Anwesenheit dort einfach auszunutzen. So naiv bin ich allerdings nicht zu glauben, dass wir das dort dürften. Du wirst dort beschattet, Tag und Nacht. Du kommst in Hotels, die du nicht gebucht hast, sondern die sind für dich ausgesucht worden. Du wirst dort keine Chancen haben, irgendeiner Wahrheit auf den Grund zu kommen. Aber du kannst dich immer wieder hinstellen in jedem Schaltgespräch und sagen, hey, das ist eine ganz fürchterliche Weltmeisterschaft hier in Stadien, die von Zwangsarbeitern erbaut worden sind. Ich kenne mich da ganz gut aus, weil ich oft in Indien bin und auch Arbeiter kenne, die permanent darüber müssen, um dort zu arbeiten, für einen Hungerlohn und von denen viele auch nicht mehr lebend zurückkommen. Das muss man auch sagen. Also in diesem Land würde ich nicht arbeiten wollen. Aber das muss jeder mit sich ausmachen. Viele sind allerdings auch schon so ein bisschen abgestumpft, weil auch Bayern München schon mal gerne nach Kuwait fährt, um dort und nach Katar, um dort Gefälligkeiten zu machen. Auch nach China fahren die Bayern ganz gerne. Überall, wo ein bisschen Geld zu machen ist, da sind die zu Hause. Und ja, über Paris Saint-Germain brauchen wir auch nicht sprechen. Das hat sich alles schon so ein bisschen eingebürgert. Und das führt dazu, dass wir alle möglicherweise so ein bisschen abstumpfen gegenüber dem Unrecht, das in so einem Land wie Katar passiert.
Nochmal eine Klammer zuzumachen zu deiner Dokumentation. Da war auch eine Frau von Transparency International, die heißt Silvia Schenk, und die sagt, jede Krise ist eine Chance. Und welche Krise siehst du jetzt aktuell, auch um jetzt nochmal den Schlusspunkt bei Corona zu setzen, welche Chance existiert gerade?
Es existiert eine Riesenchance. Du kannst es schaffen, dieses ganze Fußball-Business, das, ich glaube, 70% aller Fußballfreunde aus dem Hals heraushängt. Du hast die Chance, es zu reformieren. Du musst es nur wollen. Du musst nur die Köpfe haben, die es vorantreiben. Und diese Köpfe sehe ich zu wenig. Wir von den Medien haben jetzt eine Menge Vorleistung gebracht. Nicht nur das ZDF, auch die ARD hat sich in diesen Tenor eingeklinkt. Wir sind in Vorlage gegangen, aber jetzt will, oder nimm mal, der Name fiel heute Abend ein paar Mal an, Andreas Rettig, der großartige Ideen hatte. Willy Lemke hatten wir in der Dokumentation, der gesagt hat, wir müssen die Gehälter jetzt deckeln. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir diese letzte Barriere europäisches Recht in den Griff bekommen. Dann können wir versuchen, vielleicht die eine oder andere Schraube zurückzudrehen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, weil die Vereine vorher schon völlig abhängig waren von der Macht der Spielerberater und daran wird sich nichts ändern. Es wird, ob du jetzt Eintracht Frankfurt heißt, ob du Werder Bremen bist oder so, du wirst von denen abhängig bleiben, weil wenn du ein Spieler willst für die nächste Saison und du brauchst ihn, um nicht abzusteigen, du willst ja an den Fleischtöpfen bleiben, dann bist du gezwungen, mit seinem Berater einen Deal einzugehen. Und diese Deals sind mittlerweile so unappetitlich. Ich kann das hier nicht alles sagen, weil ich müsste das jetzt alles auch lückenlos beweisen können. Aber wenn du einen Spieler kaufst, der 40 Millionen kostet, dann kannst du sauber davon ausgehen, dass mindestens 5 Millionen unterm Tisch gezahlt werden an den Berater. Und solange die Liga das nicht in den Griff bekommt, mit allen ethisch-moralischen Normen, sehe ich keine Chance, dass wir da eine neue Vernunft erleben werden.
Du bist jetzt 63 Jahre alt, du hast jetzt gesagt, nächstes Jahr hörst du auf. Wäre doch jetzt auch die Chance, so das letzte Jahr so ein bisschen wie so ein Präsident, kurz bevor er sozusagen sein Amt, so ein amerikanischer Präsident, bevor er sozusagen alle möglichen Leute sozusagen aus den Gefängnissen nochmal rausholt, dass du sozusagen jetzt das letzte Jahr nutzt, nochmal richtig der Stachel im Fleisch zu sein und so eine Dokumentation zu machen, darüber zu berichten, auch deine Sprechzeit im aktuellen Sportstudio in der Bundesliga-Berichterstattung auch dafür zu nutzen, so eine Dinge anzusprechen. Klingt das nicht verlockend?
Klar, würde ich machen, werde ich auch machen, wenn ich den redaktionellen Rahmen dafür bekomme, also noch eine Dokumentation, gerne, sehr gerne. Wir beobachten allerdings auch, je heikler das Thema wird, desto zugeschlossener, desto zugeknöpfter sind die Vereine. Du kriegst nicht mehr, den du willst. Für unsere Doku zum Beispiel, ein Beispiel, haben wir Aki Watzke haben wir nicht gekriegt und Karl-Heinz Rummenigge haben wir nicht gekriegt. Aki Watzke war auf einer Welfare-Tour durch die ganze Republik und hat sich lieber in die publikumsträchtigeren Talkshows gesetzt, als zu so einer Reportage Rede und Antwort zu stehen. Das sagt schon sehr viel aus. Da wird ganz genau ausgewählt und ich habe mit seinem Pressesprecher gesprochen, 2 Tage bevor ich in den Schneiderraum bin, habe gesagt, hey, wir bräuchten jetzt Watzke schon mal, da gibt's ganz viele Anschuldigungen. Und dann heißt es, nee, der ist heute Abend bei Lanz, zieht euch doch die O-Töne, die ihr braucht bei Lanz aus dem Programm raus. So wird dann gedacht und also du brauchst ja für eine ganz kritische Konfrontation brauchst du immer Rede und Gegenrede. Das heißt, du musst jedem die Chance geben, auf Vorwürfe zu reagieren. Und nur, wenn sie sich nicht zur Verfügung stellen, dann hast du ein Problem. Also Ich bleibe weiter dran. Es gibt genug andere Kollegen, die bleiben auch dran. Aber ich bin jetzt nicht so hoffnungsfroh, dass ich sage, wir krempeln diese Liga, das ganze Business nochmal um.
Ich glaube nur, es gibt viele Leute, und damit will ich jetzt noch nicht ganz schießen, ich will noch was Nettes sagen zum Schluss. aber ich kann mir, also ich höre das, Leute schreiben mir, warum ich nicht noch kritischer bin oder sagen, Mensch, du stehst da Spalier, nur wenn ich sage, keine Ahnung, ich gucke mir wahrscheinlich heute Nachmittag mal eins dieser Spiele an. Und ich glaube, die Leute sind tatsächlich auch von den Medien, Kika, Sportschau, Sky sowieso und Sportstudio jetzt auch durch ein paar Interviews, die es in den letzten Wochen gab im Sportstudio und Interviewgäste prominentester Art, sind die Leute tatsächlich auch so ein bisschen genervt davon und fühlen sich nicht mehr als Fans und als Zuschauer auch ernst genommen. Ich glaube, da hat auch vielleicht das aktuelle Sportstudio, das ZDF, noch einigen Bedarf zu erfüllen. Nehmt ihr das so wahr? Nehmt ihr diese Kritik auch auf?
Klar, jede Kritik wird bei uns ernst genommen und beherzigt. Ich glaube allerdings, dass wir in den letzten Wochen auch ziemlich gute Sendungen gemacht haben, für die wir wir sind nicht nur ganz stark zitiert worden in der Republik, sondern wir haben es geschafft, einen Spieler wie Gosens zu präsentieren aus Bergamo, der da in seinem Exil
ganz toll,
saß.
Ganz toll, wirklich.
Der ganz tolle Sachen gesagt hat, der uns Corona in all seiner Ernsthaftigkeit erstmal erklärt hat, dass man so die persönlichen Dimensionen mal ein bisschen spüren kann. Also wir haben schon über den Sport in dieser Zeit ziemlich kritisch berichtet. Du kannst nicht gleich alles in Frage stellen. Dazu gehört dann schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass der Grundtenor in der ZDF-Sportredaktion eher ein kritischer ist als ein klakörenhafter.
Thomas, dann möchte ich dir an dieser Stelle jetzt wirklich sehr, sehr, sehr danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Der Eindruck, den ich vorher hatte, der hat sich jetzt noch verstärkt und verbessert, dass das ZDF nächstes Jahr wahrscheinlich einen der erfahrensten und sympathischsten und kritischsten Journalisten verlieren wird. Und ich wünsche dir für das kommende Jahr auf jeden Fall viel, viel, viel Spaß bei deiner Arbeit. Bleib gesund in dieser Zeit und herzlichen Dank auf jeden Fall.
Hey, ich hab zu danken. Es hat richtig Spaß gemacht. Tolle Geschichte. Du warst gut vorbereitet. Vielen Dank. Das ist nicht immer der Fall.
Wenn du wüsstest, wie wenig Zeit ich heute hatte, mich auf die Fragen zu vorzubereiten. Aber es ist okay. Dann nehme ich
das. Dafür war es gut.
Dann danke ich dir sehr für das Kompliment. Und ihr, die hier jetzt noch zuhört, ihr könnt uns natürlich folgen bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram. Da gibt es manchmal ein paar lustige Bildchen. Aber vor allem bei Twitter gibt es jeden Tag populistische Kommentare unsererseits und meinerseits. Und ansonsten könnt ihr uns hören bei Apple, Podcasts, Spotify, Deezer und wo auch immer. Und geht auf unsere Webseite www.plattsport.de und schreibt doch mal. Gut. Thomas, tausend Dank für deine Zeit.
Gerne.
Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder nächste Woche, übernächste Woche. Mal gucken. Bis dann. Ciao.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.